Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast des Sri Aurobindo Centers Berlin zu Sri Aurobindos philosophischem Hauptwerk Life Divine, das göttliche Leben. Heute zum Thema Wirklichkeit und das integrale Wissen, Teil 2. Wir hatten in unserem letzten Podcast festgehalten, dass die tatsächliche, die wirkliche Wirklichkeit eine integrale, eine alles umfassende und alles einbeziehende Wirklichkeit ist. Und wir hatten einige individuelle und kollektive Erfahrungskonzepte oder besser Erfahrungswirklichkeiten betrachtet, die diese wahrhaftige Schau, dieses wahrhaftige Wissen möglicherweise blenden oder verzerren. Eines dieser Erfahrungskonzepte, auf unserem Weg durchaus eine hohe spirituelle Wirklichkeit, ist die Unterscheidung und dann Trennung zwischen Sein und Bewusstsein. Eine Unterscheidung, eine Dualität, die uns zu der Erkenntnis führen kann, dass die eigentliche Wahrheit und damit Wirklichkeit das reine Sein ist. Und alles andere, alle Form, alle Schöpfung, sekundär oder gar eine vorübergehende Illusion. Sie kann uns aber ebenso eine Erfahrungswirklichkeit eröffnen, in der alles nur Bewusstsein ist. Ein Bewusstsein, das sich uns in unzähligen Formen und Strukturen zeigt. Hier im materiellen Universum, wie auch in unzähligen feinstofflichen Welten und Ebenen. Wenn wir dies, die unendliche Vielheit von Dingen, als eigentliche, allein wirkliche Wirklichkeit sehen, dann stellt sich uns die Frage, was all dies tatsächlich vereint. Was all diese Dinge, man könnte sagen, in einen mehr oder weniger geordneten Kontext stellt. Denn jede Daseinsform, jedes Wesen kreiert wiederum seine eigene Welt in seinem eigenen Bewusstsein. Und was hält dann all diese Welten tatsächlich zusammen? Es muss irgendeine Art von Einheitsbewusstsein oder ein grundlegendes Bewusstsein geben. Eine Art universales Bewusstsein, in dem sich all die unterschiedlichen Seinsformen, all die unterschiedlichen Purushas manifestieren und miteinander in Beziehung treten. Ein bewusster Äther, der alles trägt und alles durchdringt. Und tatsächlich würde dies alles erklären. Eine Vielzahl von Seelen, die sich in einer Vielzahl von Daseinsformen ausdrücken, all die vielen unterschiedlichen und voneinander getrennten Wege, auch spirituellen Wege, all die verschiedenen bis hin zu gegensätzlichen Schicksalslinien, die die Schöpfung durchziehen. Wenn wir aber einmal an diesem Punkt sind, wenn wir ein Bewusstsein annehmen, dass alles ist und wird, dann können wir auch ohne weiteres ein ursprüngliches Sein annehmen. Ein Sein, das sich in der Vielheit all dieser Wesen ausdrückt und diese Vielheit, jede einzelne Form darin, stützt. Seelen oder spirituelle Mächte der einen Existenz. Dann wären alle Formen, alle Objekte, wäre alles, was ist, Ausdruck von Bewusstsein und gleichermaßen Ausdruck von Sein. Und damit wären wir unserem Ziel, einem wirklich integralen Verständnis von Wissen, schon sehr nah. Wir müssten nun nur noch entscheiden, ob diese Formen tatsächlich Wirklichkeiten der einen wirklichen Existenz sind oder nur ein Abbild dieser Wirklichkeit. Oder vielleicht auch nur lebendige Symbole, die unser Mental kreiert, kreieren muss, um uns das eine, das allein Wirkliche zu zeigen. Und genau dies, welche Erfahrungswirklichkeit sich uns zeigt, hängt davon ab, ob das Bewusstsein, von dem wir sprechen, ein reines Mental oder ein tieferes, größeres Bewusstsein ist. Ein Bewusstsein also, von dem dieses Mental nur eine oberflächliche Ausdrucksform ist. Wenn wir Bewusstsein mit Mental gleichsetzen und all dies, die Schöpfung, in unserem mentalen Bewusstsein erfahren, dann kann das Universum tatsächlich nur ein Symbol sein, kann nur eine subjektive Wirklichkeit haben, als etwas, das uns das eine sozusagen spiegelt, aber es nicht wirklich ist. Wenn es aber ein Bewusstsein jenseits des Mentals gibt und wenn es uns tatsächlich gelingt, uns mit diesem Bewusstsein zu identifizieren, dann kann das Universum, kann alles, was ist, eine tatsächliche Wirklichkeit der einen Existenz sein. Formen, Kräfte und Mächte des einen Seins. Das Mental wäre dann nur eine Art Übersetzer zwischen der tatsächlichen, universalen Wirklichkeit und den Manifestationen ihrer schöpferischen Bewusstseinskraft, ihrer Shakti, ihrer Prakriti, ihrer Maya. Dass das Mental, so wie wir es in unserem Oberflächenbewusstsein kennen und verkörpern, tatsächlich nur eine nachrangige und nicht die ursprüngliche Bewusstseinsmacht ist, können wir allein schon daran ersehen, dass es unwissend und im Grunde auch unfähig ist. Weder versteht es die Dinge, die es wahrnimmt, noch kontrolliert es sie. Oder wenn es dies tut, dann nicht von selbst oder organisch, sondern nachdem es sich mit einiger Mühe das entsprechende Wissen oder die notwendigen Fähigkeiten angeeignet hat. Und dies ist ein eindeutiger Hinweis darauf, dass die Objekte, die das Mental zu wissen und zu beherrschen versucht, keine eigenen, aus dem Mental selbst herausgebrachten Kreationen sind. Nun könnten wir sagen, dass dies nur ein Merkmal unseres begrenzten individuellen Mentals ist und dass es ein universales Mental gibt, das tatsächlich vollständig, ganzheitlich ist, das allwissend und auch allmächtig ist. Doch dieses universale Mental wäre, so wie wir Mental bislang verstanden haben, nur eine Vergrößerung unseres eigenen Mentals, eine Unwissenheit, die nach Wissen sucht, ein Arbeiter, der Bruchstücke sammelt und der diese zu etwas Größerem und Vollständigerem, vielleicht sogar zu etwas vermeintlich Ganzem zusammenfügt, jedoch ohne das Wissen um die tatsächliche Ganzheitlichkeit und um das Wesenhafte der Dinge, um die Essenz, die alles trägt und durchdringt. Natürlich könnten wir uns ein Bewusstsein vorstellen, das dieses wesenhafte und integrale Wissen ebenfalls besitzt, das aus der Essenz ins Ganze schreitet und dann vom Ganzen in die einzelnen Teile. Doch dies wäre dann kein Mental mehr, sondern ein vollkommenes Wahrheitsbewusstsein, dem jegliches Selbstwissen und Weltwissen inhärent eingeboren ist. Und hier löst sich dann auch die Dualität zwischen dem, was wir subjektiv oder objektiv nennen, in einer einheitlichen Wahrnehmung auf. Denn dann ist alles, was ist, die Schöpfung eines Bewusstseins, das mit dem Sein eins ist, dessen Substanz die Substanz des Seins ist. Und deshalb bestehen auch alle Objekte, all das, was unser Mental subjektiv schaut, aus dieser Substanz, sind diese Substanz und sind damit wirklich, auch objektiv wirklich. Die subjektive und objektive Wahrheit der Dinge sind dann zwei Seiten derselben Münze, derselben Wirklichkeit. Diese Schau oder auch nur die Annahme, dass es so ist, eröffnet uns eine neue und wunderbare Perspektive auf die Schöpfung und all die Dinge, die uns in ihr begegnen. Denn dann ist alles, wirklich alles, ein lebendiges Symbol, durch das wir uns dem nähern können, durch das sie und auch wir existieren. Die Grenzenlosigkeit der Einheit ist ein Symbol, die Grenzenlosigkeit der Vielheit ein anderes. Und da alles, was ist, all das, was wir begrenzt nennen, eine Art Schleier ist, durch den etwas Grenzenloses hindurch scheint, sind all diese Dinge, Wesen, Geschehnisse, all diese Ideen und Gedankenformationen, sind all diese Lebensformen, jede einzelne für sich selbst genommen, Symbole eben dieser grenzenlosen Wirklichkeit. Und damit auch ein Schlüssel, der uns die Tür zu dieser Wirklichkeit öffnen kann. Die Grenzenlosigkeit der Existenz ist für unser subjektives Mental ein Symbol. Die Grenzenlosigkeit der Nicht-Existenz ein anderes. Die Grenzenlosigkeit des Unbewussten und die Grenzenlosigkeit des Überbewussten, die beiden Ozeane der Veden, sind zwei Pole der Manifestation des absoluten Höchsten, des absoluten Parabrahman. Und unsere Existenz zwischen diesen Polen, unsere Reise vom einen zum anderen, ist ein sukzessives Erfassen, ein ständiges Deuten, ein gradueller Aufbau der Manifestation des Nicht-Manifestierten. Und auf dieser Reise, in dieser Entfaltung unserer Selbstexistenz, werden wir uns letztendlich dieser unaussprechlichen, unbeschreibbaren Gegenwart bewusst. Und wir erkennen und wissen, dass wir selbst, die Welt, all das, was ist und all das, was nicht ist, eine Entschleierung dessen ist, was sich niemals vollständig entschleiert. Oder dass dies nur gegenüber seinem eigenen, ewigen und absoluten Selbstlicht tut. An dieser Stelle müssen wir uns bewusst machen, dass diese Wahrnehmung des Universums und der Dinge, dass die Perspektive, dass alles, was ist, ein Symbol des Grenzenlosen ist, eine Wirkweise unseres Mentals, unseres mentalen Bewusstseins ist. Es ist eine Bewegung, eine Art Matrix, durch die das Mental die Beziehung zwischen Sein und äußerem Werden betrachtet oder zu ergründen sucht. Es ist ein mentales Abbild der Wahrheit, nicht die Wahrheit selbst. Und wir dürfen hier nicht den Fehler machen, diese Symbole wie mathematische Formeln oder Analogien zu behandeln, die uns einfach nur ein gewisses Wissen oder ein klareres Verständnis vermitteln, wie eine illustrierende Geschichte oder eine Fabel. In einem wahrhaftig mystischen Zeitalter, etwa im vedischen Zeitalter, war die Sonne nicht wie das höchste Licht und Wissen, sie stand nicht dafür, sondern sie war es, ganz konkret. Eine vedische Hochzeit war nicht wie eine Vermählung zweier Gottheiten, sondern es war die Vermählung dieser Gottheiten. Ganz konkret und von beiden erfahren oder erfahrbar. Denn jede materielle Form, und das ist uns in der heutigen mental-intellektuellen Welt nicht oder kaum noch bewusst, ist eine Wirklichkeit der dahinterstehenden tatsächlichen Wirklichkeit, ist ein Selbstausdruck des Höchsten, des Absoluten, eine konkrete Bewegung, eine Kraft und Macht seines Seins. Die Form existiert, und sie existiert nur, weil sie das ausdrückt, was in ihr wohnt, oder eine bestimmte Macht davon. Und alles, was geschieht, alle Ereignisse, arbeiten eine ganz bestimmte Wahrheit des Seins aus, in ihrer dynamischen Manifestation. Unser subjektives Mental nimmt diese Wahrheit mehr oder weniger verzerrt wahr, reflektiert und interpretiert sie, gibt bestimmten Dingen eine konkretere Form. Die Wahrheit selbst aber existiert unabhängig von dieser Reflexion. Und deshalb ist das Mental auch nicht der ursprüngliche Schöpfer oder Erbauer des Universums. Es ist eine sekundäre Macht, ein Vermittler oder Akteur, der durchaus seine Rolle hat. Die tatsächliche Schöpferin aber ist ein Bewusstsein, eine Energie, die dem Transzendenten und damit auch dem kosmischen Geist, Spirit, eingeboren, die diesem inhärent ist. Neben der Erfahrung oder dem Erfahrungskonzept, dass alles Bewusstsein subjektiv ist und ein objektives Universum daher in gewisser Weise nicht existiert, könnten wir auch das genaue Gegenteil behaupten. Wir könnten sagen, und dies ist das, was die moderne Wissenschaft oder unser physisches Mental im Allgemeinen tut, dass es nur eine objektive Wirklichkeit gibt und dass dies die einzige und alleinige Wahrheit des Seins ist. Diese Wahrnehmung oder Sichtweise gründet sich darauf, dass die physisch-materielle Existenz, also das, was für alle offensichtlich ist, die grundlegende, objektive Basis allen Seins bildet und das Bewusstsein, Mental, Geist oder Spirit und auch die Seele rein subjektive Aspekte sind, die sozusagen mit der Materie entstehen und mit ihr und ihrem Wirken dann auch wieder vergehen, sofern Geist und Seele überhaupt existieren und nicht nur eine Konstruktion oder Illusion des Mentals sind. Anders gesagt, alles, was nicht materiell ist und damit subjektiv und nicht objektiv, ist eine geringere oder nachrangige Wirklichkeit. Und unser physisches Mental verlangt, um diese Dinge tatsächlich als Wahrheit oder Wirklichkeit zu akzeptieren, nach sogenannten objektiven Beweisen. Oder es will zumindest sehen, dass und wie sich diese Dinge, Bewusstsein, Seele, Geist, auf die materielle Natur auswirken. Wir nennen diese Wahrnehmung und Haltung im eigentlichen und philosophischen Sinne Materialismus. Und wenn wir dies konsequent anwenden und nicht nur einfach darüber reden, dann hat für uns ein Stein oder ein Karamellpudding eine deutlich größere Wirklichkeit als alles Denken, alle Philosophie, als Liebe, Mut, menschlicher Genius, alles Heroische, als all die Kraft und Zuversicht, die uns das Leben mit seinen zahllosen Herausforderungen mehr oder weniger meistern lässt. Denn diese Bewegungen und Strömungen erkennt das physische Mental nur dann als wirklich an, wenn sie sich ganz konkret auf objektive Wirklichkeiten der materiellen Welt auswirken, wenn sie dort wirklich etwas bewegen oder verändern. Wir denken darüber nach, was wir einkaufen wollen, und deshalb hat dieses Denken, das Mental, eine gewisse Realität. Doch wenn wir von Geist oder Seele sprechen, dann kann es sie, eben weil wir keine konkreten Wirkungen sehen oder festmachen können, im Grunde gar nicht geben. Oder wenn es sie gibt, dann nur als Umstand oder Resultat einer objektiven, tatsächlich wirklichen Weltnatur, wie es der Tod in Savitri immer wieder behauptet. Dem könnte man mit demselben Anspruch auf Wahrheit das genaue Gegenteil entgegenhalten. Wir könnten behaupten, dass die sogenannte objektive Welt nur ein Feld ist, eine Möglichkeit, ein Mittel für den Fortschritt oder das Fortschreiten der Seele in der Zeit, und dass dies der eigentliche Wert, die eigentliche Bedeutung dieser objektiven materiellen Welt ist. Wir könnten sagen, dass die objektive Welt nur die äußere Form eines Geistes ist, der wird, und dass sie daher ganz und gar nicht das Eigentliche, das Wesenhafte, die grundlegende Wahrheit und Wirklichkeit des Seins ist. Beides hat eine gewisse Wahrheit. Und tatsächlich sind das sogenannte Subjektive und das Objektive zwei notwendige und sich bedingende Seiten der manifestierten Wirklichkeit. Sie sind ein Sein, das sich durch Bewusstsein selbst betrachtet. Ein Sein also, das gleichzeitig Subjekt und Objekt ist. Und auch wenn uns die konkrete spirituelle Erfahrung dieses Einsseins fehlt, so können wir auch in unserem gewöhnlichen menschlichen Bewusstsein sehr klar sehen, dass Subjekt und Objekt untrennbar miteinander verbunden sind und daher beide wirklich sein müssen. Denn wenn wir das objektive Universum wahrnehmen wollen, dann geht dies nur über unser subjektives Bewusstsein und seine Instrumente, die Sinne. Und wenn wir eben dieses subjektive Bewusstsein als unwirklich oder als im eigentlichen Sinne nicht wirklich betrachten, dann gibt es keine Grundlage für die Annahme, dass die dadurch beobachtete objektive Welt wirklich ist. Wenn aber dieses subjektive Bewusstsein tatsächlich wirklich ist, dann müssen wir auch die Phänomene als wirklich anerkennen, die wir mit unseren inneren, feinstofflichen Sinnen wahrnehmen. Und nicht nur das, was unsere gewöhnlichen äußeren Sinne erfassen. Anders gesagt, subjektive Erfahrungen unterliegen nicht der Beurteilung durch unsere äußere Sinneswahrnehmung. Und dies gilt auch und ganz besonders für rein feinstoffliche, übernatürliche Wirklichkeiten. Wir können also an dieser Stelle festhalten, dass es verschiedene Grade oder auch Ordnungen von Wirklichkeit gibt. Die sogenannte objektive oder physisch-materielle, die Wirklichkeit der äußeren Welt, ist eine davon. Unsere subjektiven Regungen und Bewegungen und unsere inneren Erfahrungen eine andere. Beide können wir über unser individuelles, unser physisches Mental erfahren. Und sie sind uns deshalb einigermaßen vertraut. Hier aber endet unser gewöhnliches Auffassungsvermögen auch schon und unsere konkrete Wahrnehmung von dem, was für uns tatsächlich wirklich ist, beginnt zu verblassen. denn das, was im Bewusstsein anderer Menschen stattfindet, ebenso eine Wirklichkeit, entzieht sich uns. Oder wir können es nur indirekt und damit in aller Regel unvollständig und fehlerhaft erschließen, können im Grunde nur sehen, was es mit uns macht und von uns selbst und unseren eigenen Reaktionen und Daseinskonzepten auf andere schließen. Und so haben wir die Gewohnheit entwickelt, alles durch den Filter dieses, unseres eigenen, physischen Mentals zu sehen, zu beurteilen und für wirklich zu halten und alles in Zweifel zu ziehen, was nicht mit unserer eigenen Erfahrung oder unserem eigenen Auffassungsvermögen übereinstimmt oder damit in Einklang ist. Mit unseren eigenen Ideen, Konzepten, Gefühlen, mit dem, was wir selbst sind und wissen. Dies ist eine, im besten Sinne, egozentrische Haltung. Eine Sichtweise, die, man könnte fast sagen, notwendigerweise um sich selbst kreist, sich selbst als Zentrum sieht. Das Problem dabei ist, und dies ist leider ein Merkmal des sogenannten rationalen Zeitalters, dass diese subjektive, egozentrische Wahrnehmung zu einem allgemeinen Standard, zu einer allgemeinen Regel erhoben wurde, sozusagen objektiviert wurde. Wissen ist nun das und nur noch das, was jeder weiß oder wissen kann. Einmal eins ist eins. Oder es muss eine Tatsache sein, die durch eine allgemeine Erfahrung oder durch objektive Untersuchung belegt, begründet, verifiziert werden kann. Die Erde kreist um die Sonne. Wenn wir dies, diese Wahrnehmung, wirklich zu einem Standard, zu einer allgemeinen Regel für das erheben wollen, was wir Wirklichkeit oder Wissen nennen, dann würde dies nichts anderes bedeuten, als dass wir das normale oder durchschnittliche Mental zum alleinigen Herrscher dieser Wirklichkeit, von Wissen überhaupt, machen. Und dass wir davon dann alles, was jenseits der Normalität, jenseits des gewöhnlichen Intellektes liegt, etwa alles Übernatürliche, ausschließen. Und so führt der Anspruch des einzelnen Individuums, des physischen Mentals, alles beurteilen, einordnen und bewerten zu können, da nur das, was es weiß, Wissen ist, in der Masse, also in der Objektivierung durch die Masse, zu durchaus schwerwiegendem Irrtum. Die Funktion des physischen Mentals und damit auch seine Wahrheit besteht darin, dass jeder Mensch für sich selbst denken muss, dass er selbst wissen muss, entlang und in dem Maße seiner eigenen Fähigkeiten. Doch das Urteil, das er sich über Dinge bildet, kann nur dann tatsächlich gültig sein, wenn er bereit ist zu lernen und sich in jedem Moment für ein größeres, weiteres Wissen zu öffnen. Die Menschen rechtfertigen das Primat des physischen Mentals und der allgemeinen, objektiven Überprüfbarkeit damit, dass eine Abweichung von diesem Prinzip zu großen Täuschungen, Verblendungen und Illusionen führen würde und dass nicht verifizierbare Wahrheiten und subjektive Fantasien dann Zugang zu den Bereichen des sogenannten Wissens erhielten und tatsächlich auch für Wissen gehalten werden könnten. Doch Irrtum und Verblendung und auch das persönliche, subjektive Element sind auch schon Teil des aktuellen Wissens. Der rein physisch-materielle Ansatz schließt diese nicht aus. Die Möglichkeit, dass man sich irren könnte, ist kein Grund, nichts mehr entdecken zu wollen. Und jede Form von subjektiver Entdeckung oder Forschung muss auch auf einer subjektiven Methode beruhen. Auf subjektiver Erkundung, subjektiver Beobachtung, subjektiver Verifizierung. Und dies gilt eben auch und vor allem für die Erforschung übernatürlicher Phänomene. Die großen inneren Entdeckungen, die Erfahrung des Selbstes, das kosmische Bewusstsein, die innere Ruhe des im spirituellen Sinne befreiten Geistes, das unmittelbare Wirken von Mental auf Mental, von Bewusstsein auf Bewusstsein ohne vermittelnde Instrumente wie etwa Sprache, im Grunde fast alle spirituellen Erfahrungen von tatsächlichem Wert sind Dinge, die unsere gewöhnliche Mentalität, die das gewöhnliche Mental des Menschen, nicht einordnen oder beurteilen kann. Ein Mental, das nicht nur keine Erfahrung auf diesen Ebenen hat, sondern das diese Unfähigkeit dazu verwendet, all diese wunderbaren Entdeckungen für ungültig oder nicht existent zu erklären. Es ist richtig, dass jegliche tatsächliche Erfahrung, um wahr zu sein, durch dieselbe oder eine ähnliche Erfahrung verifizierbar sein muss. Aber es ist ebenso richtig, dass nicht alle diese Erfahrung haben müssen. Die allgemeine Relativitätstheorie ist auch dann wahr oder wirklich, wenn nicht alle Menschen sie verstanden haben. Und dies gilt auch für spirituelle Erfahrungen. Im Prinzip kann jeder sie haben, doch eben erst dann, wenn man die Fähigkeit dazu erlangt hat oder bestimmten inneren Prozessen folgt, die eine solche Erfahrung möglich machen. Es ist extrem wichtig für die Entwicklung des menschlichen Geistes, die Freiheit zu haben, diese inneren oder subliminalen Wirklichkeiten und ebenso spirituelle und jetzt noch überbewusste Wahrheiten zu erforschen und eben nicht im physischen Mental mit seinen engen, äußeren, sogenannten Sicherheiten oder Stabilitäten zu verharren und alles daran zu messen. Denn nur so, auf diese Weise, kann unsere menschliche Mentalität von der Unwissenheit befreit werden und in ein tatsächlich vollständiges Bewusstsein treten, in eine wahre und integrale Selbstverwirklichung, in ein wahres und integrales Selbstwissen. Halten wir also an dieser Stelle fest, dass wir, wenn wir wirklich integrales, allumfassendes Wissen wollen, alle, wirklich alle möglichen Bereiche von Bewusstsein und Erfahrung ausleuchten müssen. Und hierzu zählen eben auch die inneren, rein subjektiven Ebenen und Welten, die unserer äußeren Natur verborgen sind. Das Supraphysische ist ebenso wirklich wie das Physische. Und wenn wir dieses nicht wissen, ist unser Wissen unvollständig. Nun hat sich im kollektiven Bewusstsein, zumindest im westlichen kollektiven Bewusstsein, die Auffassung verankert, dass dieses Supraphysische oder das Wissen darum Mystizismus und Okkultismus sei und dies wiederum nichts anderes als Aberglaube und Irrtum. Doch tatsächlich ist das, was wir Okkultismus nennen, die Erforschung übernatürlicher Wirklichkeiten, die Entschleierung der verborgenen Gesetze des Daseins und der Natur, all dessen also, was wir nicht unmittelbar sehen. Okkultismus im wirklichen Sinne verstanden ist das Studium der verborgenen Wirkweisen und Gesetzmäßigkeiten des Mentals oder mentaler Energien, des Lebens und der Lebensenergien und des subtil Physischen. Und er ist der Versuch, diese verborgenen Wahrheiten und Mächte der Natur tatsächlich auch zu nutzen, um die Herrschaft des menschlichen Geistes zu erweitern und sie über den Einflussbereich seiner gewöhnlichen äußeren Natur hinauszuführen. Dies schließt naturgemäß auch den Bereich ein, den wir spirituell nennen. Und dort können wir nicht nur das Selbst und den Geist, Spirit, entdecken, sondern auch die Macht dieses Geistes. Ein erhebendes, klärendes Licht spirituellen Bewusstseins, das uns führt, spirituelles Wissen, spirituelles Wirken. Und es ist sehr wesentlich, diese Mächte und Kräfte in das Leben der Menschheit hinabzubringen. Es ist ein notwendiges Element ihrer Evolution. Im Grunde könnte man sagen, dass auch die Wissenschaft nichts anderes als Okkultismus ist. Denn sie wirft Licht auf die Formeln, Kräfte und Wirkweisen, die die Natur vor uns verbirgt. Und sie verwendet das Wissen darum, Prozesse zu erzeugen, die die Natur von sich aus, zumindest hier auf der Erde, nicht freigibt oder nicht kontrolliert freigibt, wie etwa Kernspaltung oder Elektrizität. Und diese Prozesse dienen ebenfalls dazu, den, man könnte sagen, Herrschaftsbereich des Menschen über die Natur zu erweitern. So ist die Wissenschaft tatsächlich ein großes System angewandter Magie, hier materiell-physischer Magie. Und wenn wir sehen, und dies ist tatsächlich die Wirklichkeit, dass hinter all diesen physischen Prozessen der Natur ein supraphysisches Wirken steht, eine mentale, vitale oder spirituelle Kraft, wo liegt dann noch die Differenzierung zwischen eigentlicher Wissenschaft und okkulter Wissenschaft? Alles ist im Grunde nur die Erforschung und Anwendung von Wissen, auf welcher Ebene auch immer. Nun könnte man hier immer noch einwenden, dass wirkliche Wissenschaft, dass das im besten Sinne Objektive, durchaus einen festeren Stand hat. Schlichtweg deshalb, weil es sich auf der grundlegenden Wirklichkeit von Materie gründet. Wir wissen jedoch inzwischen, dass Materie durchaus nicht so grundlegend wirklich ist, wie es auf den ersten Blick scheint. Materie ist Energie. Und eine Struktur von Energie, etwas Sekundäres. Und wenn wir dann Energie als neue Grundlage, als das wirklich Fundamentale und Essentielle nehmen, wissen wir dann wirklich, ob wir damit am Ende angelangt sind? Ist diese Energie nicht möglicherweise ebenfalls etwas Nachrangiges, Abgeleitetes? Eine äußere Form von mentaler Energie oder Bewusstsein? Wie auch immer, wir können das Problem der Existenz nicht dadurch lösen, dass wir uns ausschließlich auf materielle Wirklichkeiten konzentrieren und alles durch diese zu erklären versuchen. Wir müssen nicht nur Materie und ihre Prozesse verstehen, sondern auch die Essenz und Wirkweise von Leben und Mental. Und wir müssen ebenso Geist, Spirit und Seele wissen. Und alles, was sich hinter dem materiellen Vorhang in den inneren feinstofflichen oder überbewussten Welten abspielt. Denn eine ausschließliche Konzentration auf mentale und vitale Prinzipien und Prozesse oder auch eine exakte Kenntnis okkulter Energien und ihrer Bewegungen können uns zwar große und weite Räume öffnen, sowohl im Bereich der Erkenntnis als auch der Kontrolle über die Welt und die Natur, sie würden uns aber nicht zu einer integralen Lösung führen oder zu einem allumfassenden Wissen der tatsächlichen Wirklichkeit. Denn die grundlegende Wirklichkeit, das haben wir immer wieder betont, ist der Geist, der Spirit, das Selbst. Und eine ausschließliche Konzentration darauf, als die tatsächliche, grundlegende Wirklichkeit, das wäre dann am Ende die eigentliche, wirkliche Lösung. Oder so scheint es. Denn wenn wir auch hier als andere, mental, Leben, Materie, die inneren subliminalen Welten, die Welten jenseits unseres gewöhnlichen Mentals ausschließen oder nur als Phänomene betrachten, die diesem Selbst sozusagen als Kleid umgehangen wurden, als Schleier oder gar Illusion, dann mag dies zu einer spirituellen Verwirklichung, durchaus einer radikalen spirituellen Verwirklichung führen, aber es eröffnet uns nicht die Wahrheit und tatsächliche Wirklichkeit kosmischer und individueller Existenz. Wirkliches, integrales Wissen, und wir betonen es an dieser Stelle noch einmal, muss die Wahrheit aller Facetten von Existenz beleuchten, jede für sich selbst genommen und in Beziehung zu allen anderen Daseinszuständen und Wirkweisen. Und es muss darüber hinaus das Verhältnis von allen und allem zum Geist, zum Spirit erschließen. Anders gesagt, die grundlegende Wahrheit der Dinge, die grundlegende Wirklichkeit der Dinge, muss in etwas zu finden sein, das sowohl grundlegend, essentiell als auch universal ist. Es muss alles umarmen und alles erklären. That being known, all will be known. Wenn das gewusst ist, wird alles gewusst sein. Das grundlegend Wirkliche muss also gleichermaßen die Wahrheit aller Existenz, die Wahrheit des Individuums, die Wahrheit des Universums und die Wahrheit all dessen sein, was jenseits des Universums ist. Und es muss all diese Wahrheiten in sich selbst enthalten. Und so liegt unser Mental, oder ist der Weg des Mentals, den es auf der Suche nach Wissen einschlägt, gar nicht so falsch. Das Mental beleuchtet und testet eine Existenzform nach der anderen, um zu prüfen, ob eben diese die grundlegende Wahrheit, die grundlegende Wirklichkeit sein kann. Materie, Leben, das Mental selbst, feinstoffliche Phänomene und Formen. Das Einzige, was wir tun müssen, ist, diesen Weg auch tatsächlich und konsequent zu Ende zu gehen und auch die höchsten und weitesten Erfahrungen diesem Test zu unterziehen. Da wir Menschen, diesen Weg aber nun einmal in der Unwissenheit beginnen, begegnet uns all dies zunächst einmal im Kleid eben dieser Unwissenheit. Wir wissen nicht das Absolute, die Quelle allen Seins und Werdens. Und wir halten partielle Tatsachen und Gegebenheiten des Seins, des Daseins und vorübergehende Beziehungen von Formen und Ereignissen in der Zeit, im Werden, für die ganze Wahrheit der Existenz. Dies ist die erste, die, man könnte sagen, ursprüngliche, originäre Unwissenheit. Ebenso wenig wissen wir das raumlose, zeitlose, unbewegte und unwandelbare Selbst. Wir halten die beständige Mobilität, die permanente Veränderung des kosmischen Werdens in Zeit und Raum für die gesamte Wirklichkeit des Daseins. Dies ist die zweite, die kosmische Unwissenheit. Auch das universale Selbst, die kosmische Existenz, das kosmische Bewusstsein Unsere grenzenlose Einheit mit allem Sein und Werden sind uns nicht bewusst. Wir identifizieren uns mit unserer begrenzten, egoistischen Mentalität, mit unserem begrenzten, egoistischen Leben und unserer Körperlichkeit und halten diese für unser wahres Selbst, unser wahres Ich, und alles andere für etwas anderes als uns selbst. Dies ist die dritte, die egoistische oder egozentrische Unwissenheit. Darüber hinaus fehlt uns ebenso die Wahrnehmung unseres ewigen Werdens in der Zeit. Wir sehen nur unser aktuelles, kleines Dasein, das eine sehr überschaubare Zeitspanne umfasst und einen kleinen, sehr begrenzten Raum. Und wir sagen, diese kleine, gegenwärtige Existenz sei unser Anfang, unser Werden, unser Ende. Geburt, Leben, Tod. Dies ist die vierte Unwissenheit, die Unwissenheit in der Zeit. Und selbst in dieser Unwissenheit, in diesem kurzen, zeitgebundenen Dasein, kommt eine weitere Unwissenheit hinzu. Denn wir wissen auch in diesem begrenzten Leben nur um einen sehr kleinen Teil unseres weiten und komplexen Wesens. Wir sind uns unserer überbewussten, unterbewussten und subliminalen Anteile, wir sind uns unseres Umgebungsbewusstseins, unserer Aura nicht gewahr. Und wir halten unsere Oberflächenpersönlichkeit mit ihrer verhältnismäßig kleinen Auswahl an mentalen und emotionalen Erfahrungen für unsere gesamte Existenz. Dies ist die fünfte, die, man könnte sagen, psychologische Unwissenheit. Doch auch dies ist noch nicht alles. Denn wir wissen ebenso wenig um die wahre Zusammensetzung, um die Struktur, um den Aufbau unseres Wesens. Wir halten unser Mental oder unser Leben oder unseren Körper oder eine Kombination dieser Elemente für unsere wahre Wirkweise, für das, was wir sind. Wir glauben, dass wir als Mensch, nach diesen Prinzipien funktionieren. Wir sehen nicht oder nicht mehr, woraus diese Dinge, woraus Mental, Leben und Körper eigentlich bestehen, was hinter ihnen steht, was sie bestimmt, was uns denken, fühlen, spüren lässt und was nach und nach durch sie, durch diese Instrumente hervortritt, sich offenbart. Man könnte dies als sechste strukturelle Unwissenheit nennen. Und schließlich gibt es eine weitere, letzte Unwissenheit, die letztlich die Folge all dieser anderen Unwissenheiten ist. Denn wenn uns all diese Dinge, all diese tatsächlichen Wirklichkeiten verborgen sind, dann fehlt uns wahres Wissen und damit auch wirkliche Herrschaft über unser Leben und eine tatsächliche, grundlegende Freude darin. Wir sind in jeder Beziehung unwissend. Im Denken, in dem, was wir wollen, in dem, was wir fühlen, in unserem Handeln. Wir antworten in falscher oder unvollkommener Weise auf die Berührungen der Welt, verirren uns in einem Sumpf von Irrtümern und Wünschen, von Bemühungen und Fehlschlägen, von Freud und Leid, von Lastern, schlechten Gewohnheiten und Fehltritten, und wir folgen einem verworrenen, kurvenreichen Weg, auf dem wir blind nach einem immer wieder wechselnden Ziel tasten. Dies ist die siebte, die faktische oder praktische Unwissenheit. Es ist tatsächlich wichtig, uns diese verschiedenen Grade und Formen von Unwissenheit noch einmal zu verdeutlichen. Und zwar deshalb, weil sie der Schlüssel zum Wissen sind. Zu dem, was wir wissen sollen, zu dem, was wir werden sollen. Integrales Wissen bedeutet, eine Unwissenheit nach der anderen zu überwinden und das zu finden, was die jeweilige Unwissenheit vor uns verbirgt. Es ist eine, so könnte man sagen, siebenfache Selbstoffenbarung in unserem Bewusstsein. Das Wissen des Absoluten als Ursprung aller Dinge, das Wissen des Selbstes, des Geistes, des Seins und das Wissen um den Kosmos als das Werden dieses Selbstes, als Werden des Seins, als Manifestation des Geistes, des Spirit. Das Wissen um die Welt als eins mit uns im Bewusstsein unseres wahren Selbstes und damit die Auflösung der Getrenntheit von der Welt, die aus der Wahrnehmung unseres trennenden Egos stammt. Das Wissen um unser seelisches Wesen, unsere seelische Entität und um unsere unsterbliche Beständigkeit in der Zeit, jenseits von Tod und irdischer Existenz. Das Wissen um unsere größere und innere Existenz, um unser subliminales Sein hinter unserem gewöhnlichen Oberflächenbewusstsein. Das Wissen um die wahre Beziehung unseres Mentals, unseres Lebens und unseres Körpers zum Selbst, das in uns wohnt, und ebenso zum überbewussten, spirituellen und supramentalen Sein oberhalb von ihnen. Und schließlich das Wissen um die wahre Harmonie und den wahren Gebrauch unseres Denkens, unseres Willens und unseres Handelns und die Umwandlung unserer gesamten Natur in einen bewussten Ausdruck der Wahrheit des Geistes, der Wahrheit des Selbstes, der Göttlichkeit, der integralen, spirituellen Wirklichkeit. Dieses integrale Wissen ist, wir hatten es schon betont, kein intellektuelles Wissen, kein Denken, kein Fühlen, kein Verstehen im üblichen Sinne. Es muss eine Erfahrung sein, ein konkretes Werden, eine Bewusstseinsumwandlung, eine Umwandlung des Wesens. Und hier spielt unser Wille, unser Sehnen, unser Streben, unsere aktive Bemühung eine wichtige Rolle. Denn wir befinden uns im gegenwärtigen Stadium der Evolution, im Menschsein, in einer Epoche bewusster Selbsttransformation. Und wir können und müssen daher unsere eigene Methode entdecken und anwenden, können und müssen unseren eigenen Weg finden und gehen. Und wir auf unserer Reise durch Sri Aurobindos das göttliche Leben müssen, um genau dies zu tun, nun sehen, was das Prinzip dieser bewussten Selbsttransformation ist, wie dieser neue Prozess der Evolution funktioniert und welche Bewegungen des integralen Wissens auf ganz natürliche Weise aus ihm hervortreten werden. Oder anders gesagt, wir müssen uns bewusst machen, was die Natur und die Wirkweise eines Bewusstseins ist, das die Grundlage für ein göttliches Leben hier auf Erden sein kann. Und wir müssen verstehen, wie sich dieses göttliche Leben tatsächlich formt oder zu formen beginnt, wie es sich materialisiert, wie es sich verwirklicht. Bevor wir dies jedoch tun, bevor wir uns im Einzelnen mit den Prinzipien und Prozessen dieses evolutionären Bewusstseinsaufstiegs befassen, müssen wir uns noch einmal eingehend und zweifelsfrei vergegenwärtigen, welche grundlegenden Wirklichkeiten diesem integralen Wissen zugrunde liegen. Denn genau diese Wahrheiten bestimmen den Verlauf dieser evolutionären Entwicklung die einzelnen Schritte ihres Prozesses und die konkrete Bedeutung dieser Schritte. Und sie bestimmen letztlich auch das, was wir, wenn wir dies wirklich wollen, in unserem persönlichen Leben ins Zentrum stellen müssen, was wir zum Ziel unseres Lebens machen müssen. Genau hier werden wir beim nächsten Mal den Faden wieder aufnehmen. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt weiter einen schönen Tag oder Abend. Wir hören uns wieder beim nächsten Podcast. Das integrale Wissen und das Ziel des Lebens. Vier Theorien der Existenz. Teil 1. Uns, das Sri Aurobindo Center Berlin, findet ihr unter www.sacb.de, wo auch weitere Texte, Vorträge und andere Beiträge zu Sri Aurobindo und Sri Aurobindos Yoga eingestellt sind.